Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen habe ich zwei Gäste am Start und zwar den guten Kuro. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und den fantastischen Tim. Guten Morgen.
Moin, moin.
Und dieses Gespann ist vielleicht ein dezenter Hinweis darauf, was das Thema heute sein könnte, denn ihr beide, also ihr seid ja öfter zu Gast, deswegen überspringen wir jetzt wahrscheinlich mal die Einladung, oder? Ja. Also, Gameswelt.
Hi.
Hi. Und ihr seid ja schon öfter dabei gewesen. Und das ist vielleicht schon ein Indiz, weil ich lade euch zu 200%iger Sicherheit auf jeden Fall zu einer bestimmten Spielserie ein, die sich in euren Gehirn schon so festgesetzt hat, dass eigentlich so gut, also es ist eigentlich die ganze Hirnrinde, diesen Namen immer sagt. Und zwar sprechen wir heute über Bloodborne.
Bam.
Bam. Wunderschön. Wunderschön. An dieser Stelle vielen Gruß an Christian Neb, der musste leider kurzfristig absagen. Der hat ist auch ein riesen Bloodborne-Spieler, so, hat es aber jetzt kurzfristig leider nicht geschafft. Deswegen viele Grüße und gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, wahrscheinlich wollte er einfach nur weiter Bloodborne.
Ja, das
ich
muss man
auch kurz abwählen. Überlegt, so sage ich jetzt ab, um weiterzuspielen.
Sehr, ja, das ist auch schon ein Indiz dafür, weil ich glaube, für uns drei dürfte Bloodborne so ziemlich die fetteste Veröffentlichung dieses Jahr sein, oder?
Ist es? Im Nachhinein schon. Vorher war ich, konnte ich nicht viel mit Bloodborne anfangen. Aber jetzt bin ich angetan von diesem Spiel. Ich
glaube,
dieses Jahr kommt mir auch nichts mehr anderes ins Haus.
Es gibt
ja, ich hatte das auf der Gamescom gespielt, so die Demo-Version. Da hatte ich die Alpha gespielt und fand es zwar gut, aber ich war wirklich skeptisch, ob ich es so lieben werde, wie ich es jetzt tue, tatsächlich. Also hat sich gemacht, auf jeden Fall.
Ja. Ist denn vielleicht, also es gibt ja ein paar Leute, die an denen tatsächlich dieses ganze Dark Souls, Demon's Souls Phänomen vorbeigegangen ist und auch jetzt als Lords of the Fallen rausgekommen ist, die nicht so richtig mitbekommen haben, weil vielleicht weil sich es auch nicht so großartig interessiert. Vielleicht können wir für die mal ganz kurz umreißen. Was würdet ihr denn sagen, was so den Hauptreiz von Dark Souls ausmacht?
Nun, es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es nimmt dich nicht an die Hand. Dadurch, dass du darauf angewiesen bist, halt selbst die Spielwelt zu entdecken und herauszufinden, wie die Herausforderungen, die du, konfrontieren musst, wie das halt alles funktioniert, wie die Spielwelt funktioniert, wie die Objekte funktionieren, wie die Leute in dieser Spielwelt ticken, dass das alles irgendwie dir selbst zusammenreimen musst, das versprüht halt sofort einen relativ magischen Reiz.
Es ist, was raschelt denn da?
Könnte mein Bart sein.
Irgendwas raschelt da doch. Es ist, Tim, doch eigentlich eher so genau das Gegenteil von dem, was viele Mainstream-Spiele jetzt zurzeit machen, oder?
Exakt, ja.
Vorhin hat mir ein Kollege erzählt, das fange ich auch schon mit diesen ganz kurz an, aber vorhin hat ein Kollege erzählt, der war vorhin zu Besuch, hat hier Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen und so, und der hat gesagt, ich habe jetzt Battlefield Hardline gespielt, so, und da gibt's so einen Modus, wo man Hinweise finden kann, so ein bisschen wie ein Condemned und so, aber eigentlich ist es schwieriger in diesem Spiel, die Hinweise zu übersehen, weil du durch den Kompass und durch Pfeile und durch irgendwelche Signale auf alles hingewiesen wirst. So. Und dann haben wir kurz über Bloodborne gesprochen und festgestellt, dass es das exakte Gegenteil ist. Du kommst in diese Welt und du hast keine Ahnung.
Ja, prinzipiell hast du keine Ahnung, das stimmt. Es gibt aber viele Hilfestellungen. Das ist ja dieses bekannte Online-System, dass du Hinweise von anderen Spielern bekommen kannst, die durch Textbausteine verfasst werden. Das können Hinweise sein wie hinter der nächsten Ecke großer Gegner oder wichtiger Gegenstand in Truhe und solche Sachen. Und so gesehen gibt es hier schon Hilfestellungen. Du siehst ja auch, du kannst sehen, wenn jemand an einer bestimmten Stelle gestorben ist. Das ist manchmal recht hilfreich, dass du zum Beispiel eine Falle entdeckst, die du vorher nicht gesehen hättest, ohne diese Markierung. Und es ist so eine Mischung aus Erkundschaften, wie Kuro schon sagt, rausfinden und so eine Sucht nach einem Erfolgserlebnis. Also für mich ist das immer so eine, ich brauche die Bestätigung in dem Spiel, wenn ich zum Beispiel einen Endboss besiegt habe, dass es eine rauschgleiche Erfahrung. Also wirklich, dass ich dann denke, geil, dafür hat sich das ganze Schwitzen gelohnt, dafür habe ich wirklich mich durchgekämpft und durchprobiert und ausprobiert und das war es alles wert. Es ist einfach so ein Glücksgefühl, das habe ich bei eigentlich keinem anderen Spiel außer von dieser From-Software-Reihe.
Das heißt also, es fühlt sich alles an wie eine Errungenschaft, oder Kuro?
Ja, total. Weil ich meine, das fing ja mit Demon's Souls an und auch in Dark Souls 2 auch und Bloodborne ist halt, das sind halt richtig schwierige Spiele. Also jeder Gegner, auch wenn du irgendwie 50 Stunden gespielt hast und du gehst wieder ins erste Gebiet, wenn du nicht aufpasst und irgendwie fahrlässig agierst, dann stirbst du halt.
Eigentlich ist das relativ nah an Survival-Horror-Spielen dran, ne?
Bloodborne, also vor allen Dingen Bloodborne, weil das halt vom Setting her auch sehr, sehr gruselig ist.
Da kann ich,
sagen,
genau.
Das ist unglaublich gruselig. Das ist, glaube ich, das, was mich auch besonders gefällt als Horrorfan.
Ja, total.
Ich habe mich teilweise sehr gegruselt. Ich fand Demon's Souls sonst aus der From-Software-Reihe wirklich am, man kann jetzt nicht mal Souls-Reihe sagen, weil Bloodborne ja nichts mit Souls zu tun hat in dem Sinne. Das fand ich Demon's Souls immer recht gruselig. Zum Beispiel der Latria-Turm fand ich recht gruselig und manche Gegner. Aber Bloodborne, Junge, also habe ich mich an manchen Stellen richtig krass erschreckt und finde es auch immer sehr, sehr gruselig. Manchmal habe ich wirklich richtig Angst. Und das Gegnerdesign ist auch so hervorragend fies und dreckig und ekelhaft. Da gibt es so ein paar Gegnertypen, so einen, der ist so, da ist immer das Gesicht von so einer Kutte verhüllt. Und erst wenn er dich angreift, siehst du diese entstellte Fratze. Und das ist so geil. Also es ist so wunderbar designt, diese Gegner. Also ich liebe das.
Das ist interessant, ne? Weil als ich das gespielt habe als Bloodborne und es fängt so an mit so einer Szene, wo du im Prinzip erweckt wirst und du wachst in so einem Raum auf, wo lauter medizinische Gegenstände rumstehen und so. Ich musste sofort an Evil Within denken. Und als ich dann so weitergespielt habe und dann im Prinzip dieses Souls-Prinzip da übertragen worden ist, also dass du sehr vorsichtig agieren musst, dass jede Bewegung bedeutsam ist, dass du richtig gut aufpassen musst, habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja mal geil gewesen, wenn Evil Within genauso gewesen wäre wie Bloodborne. Weil da war es dann irgendwann umgekehrt. Da hast du dann irgendwann genug Waffen gefunden und warst dann entsprechend waffenstrotzend und auch stark genug und so, dass es dann irgendwann zum Actionspiel wurde. Hast ja dann irgendwann auch Granaten und den ganzen Kram geworfen und es wurde dann zum Gemetzel. Und Bloodborne, das fängt auch zu Beginn mit so einer Szene an, wo du irgendwie mit so, ja, ich würde nicht sagen, also so Zombie-ähnlichen Kreaturen begegnest, also schon, die haben mich ein bisschen an Resident Evil 4 erinnert, mit so Mistgabeln und so Strohpuppen-Design, so ein bisschen so ganz hässliche Gesichter und dachte so, Mensch, das ist ja genauso, wie diese Spiele von Shinji Mikami eigentlich hätten sein sollen, dass du einfach davonläufst, wenn so drei Stück nebeneinander stehen, weil du genau weißt, Mist, einer ist schon schwierig, aber drei Stück, da muss ich mir jetzt irgendwie was einfallen lassen. Und das gefällt mir total gut. Und deswegen finde ich jetzt gerade mit diesem neuen Teil, mit dieser Designänderung, als dieser gotische Horror irgendwie, ne? Also wie würde ich das beschreiben, so mit Kathedralen und wie sagt man da?
Es ist sehr religiös, das Spiel.
Ja, also
so
sehr.
So Van Helsing-Style irgendwie.
Ja, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber so viktorianisches Setting und so. Und ich dachte die ganze Zeit so, das ist eigentlich ein Kern Survival-Horror-Spiel, wenn man so möchte. Obwohl es sich als solches nicht ausgibt, aber das ganze Design ist halt so gruselig und so creepy irgendwie, dass es trotzdem als solches rüberkommt. Gefällt mir echt total gut.
Wobei ich am Anfang ziemlich skeptisch war. Also als es letztes Jahr angekündigt wurde und dann hieß es ja noch im Vorfeld so Project Beast und man war sich nicht sicher, ist es jetzt Demon's Souls 2? Und ich gehörte halt zur Sorte Mensch, die gesagt hat so, ja, Demon's Souls 2, oh mein Gott, das wäre ja der Hammer. Ja. Und dann sehe ich da die ersten Szenen und dachte mir, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen moderner und dann kommen auf einmal Schusswaffen hinzu, weil es halt, für mich war die Souls-Serie vorher auch immer so relativ langsam, was die Kämpfe betrifft. Du hattest ein Schild und warst vorsichtig und hast dich immer herangetastet und ein bisschen geguckt. Und diese komplette Komponente, dieses Herantasten und, ja gut, ich habe ein Schild in der linken Hand, wenn der Gegner schlägt, dann kann mir erstmal nicht so viel passieren. Das fällt ja komplett weg, weil es gibt halt original diese Funktion mit dem Schild nicht wirklich.
Nicht, eigentlich nicht, die ist eigentlich weggefallen.
Komplett. Ja, eigentlich ist sie weggefallen.
Es gibt, man findet ein paar Schilder, aber sie
ja, sind gar nicht. Siehst du, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Das ist schon ein Spoiler für dich? Wow. Okay, das ist, wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist schwierig. Ja, genau. Für manche Leute ist sowas ein Spoiler, für manche halt nicht. Also wir halten uns da zurück, auf jeden Fall, was die Story und Lore angeht und so weiter.
Ja, aber wie gesagt, da die Katze jetzt aus dem Sack ist, man
Entschuldigung.
Man kann sich ja die Beschreibung durchlesen, dann steht unten als letztes so, Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie einen zu Passivität zwingen. Hm. Und das fasst halt Bloodborne einfach perfekt zusammen. Weil gerade als jemanden, der irgendwie schon Jahre mit Demon's Souls und Dark Souls verbracht hat, ist das halt, auch wenn das Spielprinzip im Kern relativ identisch bleibt, muss man sich schon irgendwie daran gewöhnen, dass du halt einfach keine Schilde mehr hast. Hm. Und dass es halt einfach viel, viel schneller ist vom Spielprinzip und von den Kämpfen und von der Geschwindigkeit. Da hatte ich halt am Anfang auch ein bisschen dran zu knabbern.
Es gibt jetzt auch keine dicken Rüstungen mehr, also du kannst jetzt nicht mehr so richtig defensiv spielen, also schon gar nicht mit Schild. Und da muss man sich dran gewöhnen. Also einige Freunde von mir meinten so, ja, ich habe in Dark Souls immer einen dicken Ritter gespielt, das kann ich jetzt nicht mehr, da muss ich mich umgewöhnen. Ging mir da anders, weil ich habe immer gerne einen schnellen, wendigen Typen gespielt, der keine Rüstung trägt. Dafür aber schnell ausweichen kann und habe mich halt wenig treffen lassen. Ich habe halt wenig HP gehabt und bin halt schnell gestorben, wenn ich getroffen worden bin, und habe darauf gesetzt, auszuweichen und dadurch flink zu sein. Und ich habe halt auch gerne Zaubersprüche benutzt in Dark Souls immer. Der Kuro weiß, was ich meine.
Beschreite nicht diesen Weg.
Entschuldigung.
Weißt du, wir sind mittlerweile Freunde. Aber du bewegst dich auf ganz dünnem Eis.
Jedenfalls, ich habe immer gern gezaubert und habe auch bei Bloodborne einen Charakter gewählt, der ganz gute Arcan-Stats hat am Anfang. Was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hat, denn ich bin relativ weit im Spiel, also relativ, und habe bisher noch nicht mal die Möglichkeit gefunden, diese Arcan-Punkte zu benutzen, weil ich noch nicht zaubern kann und es Zauber in dem Sinne auch nicht gibt. Das heißt, man ist jetzt wirklich gezwungen, gut zu kämpfen, also im Nahkampf und dieses neue Waffenumbausystem. Also du kannst ja zwischen einer, es gibt dann zum Beispiel eine Axt, die du nehmen kannst als Startwaffe, und die kannst du dann auf Knopfdruck zu einer Hellebarde machen. Die klingt ja dann so aus, das ist eine ziemlich coole Animation. Mhm. Und das gibt dir völlig andere taktische Möglichkeiten, weil du halt viel mehr Reichweite hast mit einer Hellebarde. Und wenn viele Gegner vor dir sind, kannst du dann mehrere auf einmal treffen. Während in engen Gängen solltest du lieber die Axt einzeln nehmen, eingefahren, weil du sonst dich an der Wand verhakst damit. Und das kann dich wirklich schnell das Leben kosten, wie alles eigentlich in Bloodborne.
Ich finde das auch mit den Waffen, da müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Da war ich auch ein bisschen skeptisch am Anfang, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, man hat ja immer so, in Computerspielen sind Waffen dann oft immer, also man will ja eigentlich normalerweise ballern. Und selbst so Spiele, das hatte ich ja gerade gesagt, wie Evil Within, die merken dann die Entwickler, das ist halt so um die Waffen auch drumherum designt. Und weil das ja auch Spaß macht, mit solchen Sachen rumzuschießen, findest du eigentlich ausreichend Munition und hast auch Spaß daran, die Waffen abzufeuern, damit Gegner zu bekämpfen und so. Und bei Souls, das ist ganz interessant, also dieses viktorianische Setting, hat der Designer, der Game Designer in so einer Videokonferenz verraten. Ich war vorher noch auf so einem Community-Event von Bloodborne, und da gab es so eine Live-Konferenz nach Japan, und er sagte dann so, ja, wir haben dieses viktorianische Setting aber auch rausgesucht. Also nicht nur, weil wir da Bock drauf hatten und weil das für uns spannend war, weil für aus japanischer Sicht ist sowas natürlich total spannend, sowas tief europäisches irgendwie zu verarbeiten und umzusetzen. Aber auch, sie haben es auch ausgewählt, weil sie eine Phase haben wollten, wo Waffen gerade erfunden waren. Also wo du jetzt nicht total fette Ballermänner irgendwie hast, die super präzise und extrem kräftig sind, sondern du hast die Dinger, das ist eigentlich, für mich war das eher so wie so eine Ablock-Funktion. Also es ist schon schildartig, du kannst da jetzt nicht rumlaufen und alles erschießen und sofort alles damit bestreiten, sondern für mich war das eher so eine Methode, um Gegner, die zu nah an mich herangekommen sind, doch noch mal schnell abzuwehren. So, die sind dann.
Genau, du kannst Angriffsphasen unterbrechen, genau. Dadurch ganz gut.
Und das ist geil. Also ich finde, das ist auch eine geile Mechanik, weil du entwickelst dann halt auch so einen Rhythmus. Du kannst einen Gegner damit irritieren oder ihm zum Beispiel das Schild aus der Hand schießen oder ihn zumindest so taumeln lassen, dass er das Schild nicht mehr vor sich halten kann. Und je nachdem, und da ist ja auch entscheidend, wie deine Waffe aufgebaut ist, ob du die jetzt ausgefahren hast oder ob die kurz ist, dann wirklich schnell nochmal nachschlagen, so mit dem, also ihn quasi verwundbar machen für Hiebwaffen. Und das ist ein total geiles Kampfgefühl Und das Coole, und das ist ja auch etwas, was bei Dark Souls schon immer so war, es ist ja trotzdem von der Steuerung nicht kompliziert. So, im Gegenteil, das ist eigentlich sogar sehr, sehr, im Vergleich zu Hack and Slays, im Vergleich zu Devil May Cry zum Beispiel oder so, sehr überschaubar, was man so mit den Steuerungen so machen kann. Aber das Timing ist halt eben unglaublich wichtig so. Also sehr einfach zu beherrschen so von der Steuerung, aber was du damit machst und wie du agierst, das gefällt mir total gut, diese Direktheit.
Also es ist einerseits ist es tatsächlich überschaubar, so von den Eingaben, die du machen kannst. Mhm. Andererseits ist das Kampfsystem aber auch sehr, also es geht sehr in die Tiefe, weil dadurch, dass du kannst, wenn wir die Axt einhändig nehmen, kannst du halt den Angriff einleiten, schlägst zweimal zu, drückst dann die L1-Taste, um halt die Waffe zu transformieren und hast dann die Hellebarde und kannst aber die Combo direkt, also den Angriff direkt weiterführen und umgekehrt. Und dadurch hast du halt sehr, sehr viel Spielraum, also wie du halt einfach deine Gegner vermöbelst.
Mhm. Und es sieht sau cool aus.
Ja, das stimmt.
Sowieso. Und das finde ich so toll, dass es so filigran ist in den Details, aber dass jede Nuance im Kampfsystem total ausschlaggebend ist. Weil man kennt es von vielen anderen Spielen, wenn du da eine Kleinigkeit änderst, irgendwie hat das gar nicht so große Auswirkungen auf den gesamten Kampf, sondern dann versucht man es dann eher damit zu kompensieren, dass man dann noch mehr Gegner in die Arena schmeißt oder vielleicht noch eine härtere Combo macht oder so. Aber das kriegen sie bei Bloodborne vor allen Dingen auch total gut hin. Eine klitzekleine Änderung durch eine neue Waffe, durch etwas Neues, was du findest, durch einen neuen Gegner, den du begegnest. Und sofort musst du deine Taktik irgendwie umdenken und genau überlegen, was mache ich. Und das hat echt großen Reiz. Finde ich total gut.
Es ist ja nicht nur das, also du hast die Trickwaffen, du hast Schusswaffen, das ist alles viel schneller. Und dann gibt's aber noch das Regain-System. Das heißt, wenn du getroffen wirst, dass du ein kleines Zeitfenster hast, um die verlorene Energie durch erfolgreiche Angriffe wieder zurückzuholen. Mhm. Das ist halt einfach so von den Entwicklern, so dieser kleine sanfte Stoß, dich dazu zu leiten, halt in die Offensive zu gehen. Und gerade für jemanden wie mich, der halt irgendwie Dark Souls und Demon Souls 95% mit Schild gespielt hat. Mhm. Auch wenn keine Gegner in der Nähe waren. Ich bin immer mit gehobenem Schild durch die Gegend gelaufen.
Ja, ich auch.
Das war echt einfach ein Umlernen.
Mhm. Aber ich glaube, auch für Neulinge ist das Spiel hochinteressant, weil es ist in manchen Sachen einfacher oder zugänglicher. Einfacher darf man nicht sagen, da gibt es dann wieder gleich Stress. Aber zugänglicher, weil es gibt viel weniger Attribute. Du kannst dich also schlechter verskillen. Und gerade dieses Regain-System sorgt auch dafür, also ich habe in Dark Souls habe ich oft Leute beobachtet, die das zum ersten Mal gespielt haben, wie sie ihre Estus-Flakons, das waren ja die Heilungsgegenstände, die ja sehr beschränkt waren, viel zu schnell verschwendet haben, gerade weil sie nur ein bisschen Lebensenergie verloren haben, dass es so verschwenderisch mit umgegangen wurde, nur damit sie volle Energie haben, weil sie halt wissen, okay, das Spiel ist schwer, ich will immer volle Energie haben. Und durch dieses Regain-System in Bloodborne hast du das halt nicht, weil wenn du gut konterst, kriegst du halt deine Energie wieder und selbst wenn du ein bisschen was verloren hast, ist sie halt wieder da und du bist immer noch mit voller Energie unterwegs. Und das gefällt mir sehr gut.
Ich überlege gerade, das war so ein Spielprinzip, das hat mir bei einem anderen Spiel sehr gut gefallen. Ich überlege gerade, wie das nochmal hieß. Aber da war das auch so, dass du immer noch die Chance hattest, das Ruder rumzureißen, wenn du gut kämpfst.
Das ist bestimmt so eins, was sonst keiner kennt, so für den Sega Saturn. Ja. Ein japanisches, Micha, oder?
Es war auf jeden Fall ein japanisches Spiel, aber schon 3D. Aber ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Titel. Man muss krasser kämpfen, um Energie zurückzukriegen. Du wirst dafür belohnt, wenn du gut warst. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Titel.
Ist garantiert dann in den Kommentaren.
Ja, ja, vielleicht fällt es mir im Nachhinein nochmal ein. Aber ich finde das auch geil. Also man wird halt immer dazu wirklich auch gepusht. Und man weiß halt, also oft, man kennt es von anderen Spielen. Man hat dann, wenn man dann zum Beispiel nicht mehr sehr viel Energie hat, dann denkt man sich so, oh, das schaffe ich ja sowieso nicht. Und hier bei Bloodborne ist es halt so, du hast immer noch eine Chance. Selbst wenn du total geschwächt bist, wenn du einfach gut bist, mit einer guten taktischen Vorgehensweise schaffst du es halt wirklich dann auch, deine Chancen wieder, die Karten besser auszuspielen sozusagen. Und finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Was ich auch halt mag von der Struktur, vielleicht können wir dann jetzt so langsam über die Welt reden, die ich unglaublich faszinierend finde. Ich finde aber auch so diese Stadtstruktur total geil und auch ziemlich zugänglich, muss ich sagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das Level-Design oder generell das Weltendesign, nicht nur von der Gestaltung, sondern auch vom Aufbau, ist mit das Beste, was man so in diesem Medium finden kann.
Ja, es ist absolut meisterhaft. Lass uns mal kurz über die Struktur reden. Also wie ist die Stadt aufgebaut?
Ja, also es ist so eine Mischung so ein bisschen tatsächlich aus Demon's Souls und Dark Souls. Du hast halt den Traum des Jägers. Das ist so wie bei Demon's Souls das Limbo. Mhm. Da wertest du deine Attribute auf, da kannst du deine Waffen verbessern, kannst beim Händler Dinge kaufen und dann...
Da gibt's eine gruselige Puppe.
Dann gibt's noch ein bisschen mehr.
Jetzt noch mehr, aber die Puppe fand ich hammergruselig, aber okay.
Und dann betrittst du halt über einen Grabstein Yharnam, das ist halt die Stadt. Mhm. Spricht man das eigentlich wirklich Yharnam aus?
Ich sag Yharnam, ja.
Ich sag auch Yharnam. Und da ist es dann eher so ein bisschen Dark Souls-mäßig, weil du tatsächlich von Zentral-Yharnam schon auch in andere Gebiete kommst. Es ist nicht so wie bei Demon's Souls, dass dann irgendwann Schluss ist, weil du hast das Ende erreicht. Es geht halt immer weiter. Und du hast aber auch, und das ist tatsächlich einfach das Geniale an Bloodborne, du findest, wenn du die Augen offen hältst, so viele clevere Abkürzungen und neue Wege. Mhm. Dann findest du noch eine Route und geheime Passagen. Und da macht es halt echt Spaß, so jeden einzelnen Millimeter zu erkunden.
Ich finde so, diese Verschachtelung ist geil.
Ja.
Es ist nicht dieses lineare, öde Zeug, was man aus sehr vielen Spielen kennt. Es ist nicht so, dass die Welt einfach nur gut aussieht. Also darüber reden wir gleich bestimmt, aber es sieht halt fantastisch aus. Und ist der Preis dafür, der beim Leveldesign bezahlt wird, okay, müssen das abstecken, damit wir das auch kontrollieren können, was man da sieht von den Grafikassets und so. Und oft ist das Leveldesign dann eher so linear. Bei Bloodborne halt nicht, sondern du hast eine sehr detaillierte, total toll ausgearbeitete Stadt mit Details zum Verlieben. Und das ist genauso dieses, wenn du da auch nur in eine Ecke läufst, in so eine dunkle Gasse, da merkst du manchmal plötzlich so, oh Gott, hier führt ja noch ein Weg entlang. Und es ist halt auch so, und auch wieder eine Verbindung zu Survival-Horror-Spielen, diese ganze Welt ist trotzdem in sich logisch aufgebaut. Also du kannst dann immer im Nachhinein immer noch Tore öffnen, um Wege zum Beispiel abzukürzen. Die Bereiche sind immer noch logisch miteinander verknüpft. Und immer noch sehr fließend auch miteinander verknüpft. Also man kommt ja von der Stadt aus dann auch immer noch in andere Gebiete wie, darf man da jetzt was verraten?
Ja, man ist auf jeden Fall nicht nur in der
Stadt. Genau, also man ist natürlich nicht nur in dieser Stadt, die an sich schon sehr komplex und cool ist, sondern man kommt natürlich auch sowohl oberirdisch als auch unterirdisch in bestimmte Gebiete rein. Und es fühlt sich immer total plausibel an, so, weil man diesen Weg auch immer selber laufen muss. Das ist total toll.
Und diese Abkürzungen sind nicht einfach nur so, ach cool, habe ich mir jetzt irgendwie eine Viertelstunde gespart. Hm. Das sind dann halt wirklich Abkürzungen, wo du denkst, ach krass, danke. Hier bin ich? Wie oft ich das schon einfach hatte, wo ich dann irgendwie eine Abkürzung freigeschaltet hatte und dann erstmal gepeilt habe, oh Gott, ich bin ja wieder hier. Hm. Und dann erst so, cool, ich habe mir jetzt eine halbe Stunde Weg gespart. Das ist einfach famos.
Ja, und da kommt dir das Spiel auch sehr entgegen. Also du kannst vom Limbus aus viele, wenn nicht alle Punkte halt auch wirklich anreisen, ganz, ganz direkt. Also du musst jetzt nicht, wenn du irgendwie in einen bestimmten Ort nochmal zurückkehren willst, um nochmal weiter zu forschen, den ganzen Weg laufen. Kannst du natürlich, also es steht dir frei. Ich kann mir auch vorstellen, dass ziemlich viele Spieler das machen, weil die Welt einfach so schön ist und weil es so Spaß macht, die so zu erfahren. Aber du kannst natürlich auch von diesen Punkten dann halt bestimmte Reisepunkte anreisen. Ich glaube, bei Dark Souls 2 war das ja auch sehr ähnlich.
Dass man da gibt's aber einen krassen Rückschritt, wie ich finde, wo du es gerade ansprichst, das Teleportieren. Also die Struktur ist ja diese typische FromSoft-Formel. Das ist halt, statt Seelen sind es jetzt Blutechos, statt Leuchtfeuer sind es jetzt Lampen. Aber im Dark Souls und Dark Souls 2 war es so, dass du von den Leuchtfeuern dich überall hin teleportieren konntest, zu jedem anderen Leuchtfeuer, so ab einem bestimmten Punkt im Spiel. Und hier in Bloodborne ist es so, dass du jedes Mal erst in die Hub-Welt musst, also in den Hunter-Stream, und dann erst wieder zu einem anderen Punkt hin teleportieren kannst, wo du eigentlich hin möchtest. Und was noch das Ganze verschlimmert, ist, dass die Ladezeiten entsetzlich lang sind.
Oh, ja, die sind wirklich unfassbar lang.
Ja. Oh, das ist der größte Kritikpunkt am Spiel, oder? Diese Ladezeiten. Also, ich habe gelesen, die Entwickler sind dran, da einen Patch zu machen. und der ist dringend nötig, weil wir sprechen hier von Ladezeiten, die so zwischen 20 bis 40 Sekunden pendeln, je nachdem, welches Gebiet man jetzt besucht.
Also 20 Sekunden, dann hast du aber schon sehr viel Glück gehabt.
Ja,
ja. Ja, 30 bis 40 sind so meine Erfahrungen.
Also fühlt sich auch eher so an. Und das ist richtig uncool, vor allen Dingen so, weil das ja ein Spiel ist, wo du sehr schnell sterben kannst. Und das wird, ich glaube, das ist eher frustrierend zu Beginn. Also wenn man jetzt mit so neu einsteigt und so, darauf muss man gewappnet sein. Dass man da leider sehr viele, ich hoffe sehr, dass die da irgendwie eine Lösung finden, um es noch schneller zu machen. Das ist so das einzig Technische, wo ich sage, boah, das ist echt doof.
Also ja, weil, gut, die Bildrate geht manchmal in die Knie, aber das kennt man eigentlich von den vom Software-Spielen. Und das ist jetzt nicht, was krass nervt.
Also ja, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm wie im ersten Dark Souls, wenn du zur Schandstadt runtergehst.
Ja, das ist schon legendär.
Halt, manchmal merkst du halt so ein bisschen so, dass es schon ein bisschen so, sagen wir mal, auf 25, 22 Frames geht. Irgendwie. Aber es ist nie, also für mich jedenfalls nie so gewesen, dass ich wirklich Probleme hatte zu kämpfen oder zu spielen. Hm.
Es gab aber noch einen Rückschritt jetzt, wo ich drüber nachdenke, wo ich halt auch denke, warum, ihr habt es doch in Dark Souls 2 so gut gemacht oder in Dark Souls, warum dieser Rückschritt? Und zwar gibt's ja diese Invasionsgegenstände, zum Beispiel diese gebrochenen Augapfel waren das in Dark Souls. Mhm. Und die hast du benutzt und dann bist du in eine gegnerische Welt eingedrungen und hast online jemanden gejagt und getötet. So. Und oder hast auch jemanden unterstützt. Und das hat einen, man musste Mensch sein und also Menschlichkeit brauchte man dafür, weil in einer anderen Form konntest du das halt nicht machen. So, und bei Bloodborne gibt es halt keine Menschlichkeit, da gibt es Einsicht. Du brauchst also Einsicht, um zu jemanden zu unterstützen, also online zu spielen. Und jedes Mal, wenn du deine Glocke läutest, das ist der Gegenstand, mit dem du online spielen kannst, verbraucht es ein Einsicht. Hm. Und das ist furchtbar nervig, weil selbst wenn es nicht geklappt hat, da gibt es noch ganz arge Probleme, was hoffentlich bald gepatcht wird. Also manchmal muss man wirklich 10 Minuten warten, bis man überhaupt jemanden findet, mit dem man spielt.
Na, da muss ich dir widersprechen. Also ich habe nicht einmal 10 Minuten gewartet. Ich habe auch nicht einmal 2 Minuten gewartet. Ich finde immer super schnell jemanden.
Das ist
Und es
krass.
Ist auch tatsächlich nicht so, dass du das Einsicht super selten ist. Also du findest schon relativ viel Einsicht und selbst wenn du anderen Leuten hilfst, den Boss zu erledigen, kriegst du Einsicht. Wenn du den Boss zum ersten Mal siehst, kriegst du Einsicht. Wenn du den Boss erledigst, kriegst du Einsicht. Von bestimmten NPCs kriegst du Einsicht. Also
ja, das Ding ist, Kuro, ich habe das Gefühl, dass du einer der Glücklichen bist, weil ich habe Foren durchgelesen. Ich habe hier in meiner Timeline, wollte ich gerade sagen, nee, wir sind nicht bei Twitter, sondern Freundesliste bei PlayStation Network. Mhm. Und da bin ich auch in Gruppen gegangen, da haben 6 Leute Bloodborne gespielt und alle fluchen sie über das Online-System, dass sie keinen finden oder dass sie teilweise nur joinen können, aber nicht Leute bei ihnen joinen können. Und das sind alles welche, die sich informiert haben, wie das System denn funktioniert. Und das ist teilweise wirklich seltsam. Also manche sagen sogar, dass die Download-Version von Bloodborne, dass die da mehr Probleme haben mit dem Online-Spielen als nicht, was ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen kann. Aber das ist, also auf Reddit und überall, dass die Foren, die sind voll davon, von diesen Problemen, die das Online-Spielen auf sich hatten. Das sind, glaube ich, nicht alles Netzwerkfehler, die mit dem Router zu tun haben, sondern da gibt's noch arge Probleme und das soll auch bald gepatcht werden, habe ich gelesen.
Hm. Also wie gesagt, ich kann nur das berichten von meinem Umfeld. Ja. Und ich habe heute mit einem Kumpel auch mehrere Bosse gelegt. Also ich weiß nicht, vielleicht hab ich ja wirklich einfach nur immens viel Glück, aber ich hatte da nicht einmal irgendwie Schwierigkeiten. Also wenn ich einen Boss besiegt habe, dann gehe ich nochmal in dieses Bossgebiet zurück und helfe dann mindestens noch irgendwie so ein Stündchen anderen Leuten. Weil ich will auch geben.
Ja, absolut.
Ich gebe auch.
Macht auch Spaß, ja.
Ich habe noch gar nicht online gespielt, deswegen kann ich leider gar nichts dazu sagen.
Aber tricky. Da gebe ich dir recht. Das ist schon so From-Software-typisch umständlich.
Es war ja schon in Demon's Souls umständlich, also relativ umständlich. Es kam doch darauf an, auf welcher Server-Version du gespielt hast. Dann wurde es in Dark Souls verbessert, in Dark Souls 2 nochmal verbessert, meiner Meinung nach ein paar Patches. Und jetzt, ist schon ein Rückschritt, muss ich sagen.
Ja.
Leichter.
Wie gesagt, ich hatte einfach nicht diese Probleme. Also ich fühle deinen Schmerz, aber ich bin froh, dass ich ihn nicht habe.
Aber das ist, wo ihr online sagt, das ist ja auch immer noch ganz geil, diese Online-Anbindung, die du halt irgendwie drin hast. Ne? Also die typische From-Software.
Ey, das ist das Wichtigste. Ich habe früher auch gedacht, als ich Demon's Souls angefangen habe, habe ich gedacht, so ein Quatsch, ich will nicht gestört werden oder ich will keinen Invasoren haben in meiner Welt und so weiter. absoluter Quatsch. Also das ist so das Wichtigste eigentlich bei diesen Formspielen, weil das hat, bringt noch so viele tolle Elemente in das Spiel rein. Und auch Micha, der du ja gerne immer offline spielst und gar nicht so nach Online-Spielen dich sehnst, würde ich auf jeden Fall raten, spiel online oder geh zumindest nicht in den Offline-Modus vom Spiel, weil es ist einfach noch so spannend, was die da noch alles passieren kann.
Wirklich. Zumal es ja jetzt auch in Bloodborne so einen neuen Kniff gibt mit dieser einen Frau, die erscheint, wenn du mit einem anderen Typen online spielst und dann die finstere Glocke läutet, sodass die Wahrscheinlichkeit immens steigt, dass du von anderen Leuten heimgesucht wirst. Also wenn du mit anderen Leuten spielst, zusammen, musst du halt damit auch rechnen, dass halt Leute kommen, die dir ordentlich in die Suppe spucken werden. Wenn du diese Frau findest, die diese finstere Glocke läutet und tötest, dann hast du keine Probleme mehr. Und das mag ich. Also dann halt auf einmal so eine neue, in Anführungsstrichen, Aufgabe zu bekommen. So, oh Gott, wir wollten eigentlich jetzt gerade zum Boss, aber da kommt jetzt auf einmal diese Frau und die könnte für arge Probleme sorgen. Dann versuchen wir sie erst zu finden und auszuschalten und dann machen wir mit dem weiter, was wir eigentlich machen wollten. Das hat so eine ganz coole Dynamik, finde ich.
Ich finde ja auch generell allgemein sehr geil, dass man so viele Sachen auch herausfindet nach einer Zeit. Deswegen sind wir mit den Spoilern so vorsichtig, die ja auch das Spiel selbst betreffen. Also ich finde toll, dass dieses ganze Universum, das war bei Dark Souls auch schon, das ist hier bei Bloodborne auch nochmal wirklich deutlich, das funktioniert auch, weil das Game Design dramaturgisch greift. Also diese Frau ist ein gutes Beispiel. Da wird jetzt nicht irgendwie, da kommst du dann nicht hin und es gibt keine mega fette Zwischensequenz oder sowas, die jetzt auch hochkompliziert erklärt, wie diese Frau funktioniert und was die macht und so, sondern das Spiel, das macht es einfach. Ne? Es ist einfach so alles irgendwie ins Gameplay integriert. Manche Gegner tauchen einfach auf, die tauchen auf und du musst genau hingucken und selbst herausfinden, welchen Platz die so in dieser Welt haben. Und so ist es mit
exakt. Und jeder erzählt auch was anderes.
Ja.
Kein Mensch macht die gleiche Spielerfahrung wie du. Und das macht es wirklich noch so unglaublich interessant. Also wenn dieses gegenseitig Austauschen, das ist so dieses Mystische, was Kuro eben angesprochen hat. Dieses, dass man nicht genau weiß, ist der NPC bei meinem Kumpel jetzt auch an dieser Stelle? Oder ist der jetzt auf mich böse oder nicht, weil habe ich jetzt vielleicht einen anderen NPC getötet, der vielleicht mit dem befreundet war und deswegen ist er sauer auf mich und greift mich an. Das kannst du halt alles nicht wissen. Und das ist, also man sollte halt sich nicht irgendwie spoilern durch irgendwelche YouTube-Videos angucken und so weiter. Aber so dieses Austauschen untereinander finde ich schon sehr reizvoll und spannend, weil du halt wirklich dich nicht drauf verlassen kannst. Jetzt anderes Extrembeispiel, jetzt Call of Duty oder so, da passiert halt im Prinzip bei ihm das Gleiche, weil es halt alles krass gescriptet ist. Und da ist es halt überhaupt nicht so. Also da völlig unterschiedliche Erfahrungen machst du da.
Und das betrifft ja auch die Geschichte, ne? Das war ja auch immer das Geile an Dark Souls, dass man dadurch verlassene Orte gelaufen sind, die alle schon ein großes weltbewegendes Ereignis hinter sich hatten. Und du siehst im Prinzip dann so die Überreste. Das war ein richtig cooles Gefühl und hast dann im Prinzip durch die Umgebung erzählt bekommen, was da passiert. Und so und Bloodborne streut zwar deutlich mehr Brotkrumen als die Souls-Reihe, so nach meinem Empfinden, aber immer noch so aus, also so wenig in Anführungsstrichen, dass man selbst dazu animiert wird, mitzureimen und mitzuüberlegen, was passiert da eigentlich, was geht da vor in dieser Welt. Und das finde ich unglaublich spannend. Das ist nicht, also das genau das krasse Gegenteil wäre jetzt sowas wie die Order irgendwie, wo du da sitzt und eine Viertelstunde lang zuhörst, was die Leute da so erzählen und am Ende hat das Spiel so gar keine Aussage. Und Bloodborne fühlt sich genau andersrum an. Du hast das Gefühl, alles hat eine Bedeutung. Jedes Design, jedes Art-Design, jedes Indiz, jede Kleinigkeit hat irgendeinen Zweck in dieser ganzen Welt, hat irgendeinen Sinn. Und das ist nicht einfach nur gemacht, weil es cool aussieht oder es ist nicht einfach nur eingebaut worden, weil for the lulz, sondern es ist wirklich tatsächlich ein Ding, wo die Entwickler sich genau überlegt haben, was für das Spiel sind und vor allen Dingen passt es auch gut zu unserer Geschichte und können wir beides so kombinieren, dass sie beide halt eine eingängige Erfahrung geben, ohne den Zuschauer bzw. den Spieler unter Wert zu verkaufen, für blöd zu verkaufen. Und das gefällt mir unheimlich gut an Bloodborne. Man kommt da rein und forscht rum und wenn man seinen Grips ein bisschen einschaltet und einfach mitdenkt, dann ist das Spiel so viel mehr als dieser ganze Zwischensequenz-Wahnsinn, den man aus anderen Spielen kennt. Und das erweitert die Erfahrung sehr viel größer. Das ist wirklich Spielen. das, was ich mir von vielen anderen Spielen auch wünsche. Und das ist auch so eine Stärke, die mag ich so in der Souls-Serie. So, das ist nicht so, da gibt es am Anfang eine kurze Einführung, fertig. Und dann geht das Spiel irgendwie los und du machst deine eigene Erfahrung. Und dass das Online-Ding dann auch noch so eine Variable reinbringt, die du nicht vorausberechnen kannst, weil du ja nicht wirklich genau weißt, passiert da jetzt irgendwie. Und dann dieser Austausch außerhalb des Spiels, also auf dem, ne, das Metagame im Prinzip, was da außerhalb noch stattfindet, das bereichert das enorm. Und Paradebeispiel, halt ja.
Viel Kopfkino dann einfach. Mhm. Und dafür bin ich super empfänglich. Also man trifft halt auch sehr viele andere Leute im Spiel. Und man ist sich am Anfang so gar nicht sicher, was ihre Motivation ist. Mhm. Und dann, je länger du spielst und kriegst da so ein paar Hinweise und dann denkst du dir so, oh. Also das hatte ich halt tatsächlich schon oft, wo ich dann erst so was mitbekommen habe und dann habe ich ein paar Stündchen gespielt und dann komme ich nochmal irgendwie zurück und dann hat sich das alles irgendwie zu so einem großen Ganzen zusammengefasst in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig liege, ob die Entwickler das überhaupt so vorgesehen haben, aber bei mir ist dann passieren halt einfach Dinge.
Ja, und es ist auch gar nicht so wichtig, ob du richtig liegst.
Ja.
Das ist auch gar nicht so wichtig, wenn die Geschichte für dich persönlich Sinn ergibt. Dann ist das super. Wenn du das Gefühl hast, du kannst immer noch selber deinen eigenen Anteil leisten. Das war genau das, was ich immer bei den früheren Horrorspielen auch immer so mochte. Bei dem ersten Silent Hill haben sie nichts erklärt. Nur so ein paar Brotkrumen. Und dann kamen so die Spiele danach, also der zweite jetzt nicht, aber so der dritte hat schon zu viel erklärt und der vierte hat schon fast zu viel erklärt und dann kam der Kinofilm, der musste alles erklären. Und je mehr du erklärst, desto hanebüchner wird's so. Weil meistens ist das, was du dir in deinem Kopf vorstellst, ja auch oft die plausibelste Erklärung, die du so parat hast. Und das ist dein eigenes Ermessen irgendwie. Wie plausibel finde ich das? Und bei Bloodborne, also da streuen sie deutlich mehr rein, wie gesagt, als bei Dark Souls, aber auch immer noch genauso viel, dass du sagen kannst, okay, hier gibt's noch ein paar Lücken, die muss ich füllen, selber füllen. Und je nachdem, wie empfänglich man für sowas ist, ne, wenn man jemand ist, der einfach nur alles erzählt bekommen hat, dann wird man da wahrscheinlich sitzen und sagen so, ja, das sieht schön aus, aber ergibt für mich überhaupt keinen Sinn so. Aber für Leute, die halt einfach gerne mitdenken und auch gerne zwischen den Zeilen lesen, das ist ein Fest. Also ich finde, und das ist auch das Geile an diesem Game Design, dass dieses Game Design halt auch so, dass die Geschichte eine große Rolle spielt, aber nicht so technisch in den Vordergrund gerückt wird durch Zwischensequenzen, durch Dialoge. Da sprechen auch gar nicht so viele Leute. Also es gibt relativ wenig Text und ist auch alles teilweise optional. Du musst dir das auch alles gar nicht anhören. Wenn du nur spielen willst, kannst du auch einfach nur spielen und einfach dem Spiel nachgehen.
Du hast sowieso so viel zu tun.
Ja.
Du hast so viel zu entdecken. Du kannst das Spiel durchrushen, so hast aber nicht einen Bruchteil von dem gesamten Spiel gesehen. Mhm. Dann gibt's ja jetzt noch was ganz Neues. Es gibt ja so zufallsgenerierte Dungeons, so Diablo-mäßig.
Chalice oder so. Wie heißt die?
Chalice Dungeons, glaube ich.
Ja.
Ja.
So, die habe ich bisher kaum gespielt, aber da weiß ich, okay, da kommt auch noch eine Menge Spielzeit auf mich zu. Das ist, also du brauchst eigentlich dieses Jahr eigentlich nur noch Bloodborne. Eigentlich, Instant Moin, gibt es jetzt erstmal keine neuen Folgen mehr, weil Bloodborne reicht erstmal.
Ja, also im Prinzip, wenn man es kauft, ist man eine Menge bestellt. Also Zufall, muss man sich mal überlegen, zufallsgenerierte Dungeons.
Das ist ein Geniestreich. Also ja. Sorry.
Ja.
Ich bin jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal in so ein Dungeon reingegangen und die sind so von der Erfahrung komplett anders, als wenn du durch Yharnam läufst. Also man merkt das schon so ein bisschen. Du hast halt zufallsgenerierte Dungeons und das Design ist schon so ein bisschen blockmäßig. Mhm. Das ist halt so Raum an Raum. Aber die sind trotzdem so schön gestaltet und so schaurig und gespickt mit Fallen und Bossen.
Und andere Bosse als in der eigentlichen Story. Nicht einfach der gleiche Boss in Blau nochmal wie in Diablo oder so.
Das ist geil.
Ne? Eigene Bosse.
Ja, das sind nicht einfach nur die Assets, die man in dem normalen Hauptspiel, also wenn man es jetzt so trennen möchte, weil für mich fühlte sich das schon so homogen an, dass man das Gefühl hat, das gehört zum Spiel dazu. Aber wenn man das jetzt trennen will, dann ist es halt, das ist nicht einfach derselbe Kram durchgewürfelt, so, sondern es fühlt sich halt eigenständig an. Also andere Spiele machen, also es gab Spiele früher oft, die ganze Spiele nur um dieses Zufallsprinzip drumherum gestrickt haben irgendwie so. Und du hast irgendwie das Gefühl, ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, man hat ist so ein bisschen wie bei King's Quest eingestiegen oder wie das früher hieß von From Software. Kennt ihr das noch? Kingsfield, nicht King's Quest, sondern Kingsfield. Und so fühlte sich das so ein bisschen an für mich. Also nicht negativ, sondern eher so positiv, dass sie dieses Element genommen haben mit den Dungeons und dann so eingebaut haben in ihr Bloodborne-Setting. Aber auch geil, also es ist sehr Dungeon-Crawlerig natürlich so, aber passt auch super in diese Welt irgendwie rein. Und du hast trotzdem aber noch dieses Bloodborne-Gameplay so mit drin. Also es ist nicht so dieses typisch Dungeon-mäßige und das ist total toll. Und wenn man mit dem Hauptspiel so weit ist, dass man jetzt denkt, okay, jetzt will ich was Neues haben und irgendwas, worauf ich mich jetzt nicht so hundertprozentig einstellen kann, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, dann sind diese Chalice Dungeons natürlich total genialer Geniestreich.
Sind auch cool. Umso mehr wir jetzt drüber sprechen, ne, umso heißer bin ich, gleich weiter zu spielen. Das ist so ein großartiges Spiel.
Ja. Tatsächlich noch eine Frage. Weil wir jetzt so gerade so über die Chalice Dungeon gesprochen haben und über so diesen kleinen Diablo-Vergleich. Vermisst ihr das Loot?
Nö.
Also es ist ja tatsächlich so, dass man halt relativ wenig verhältnismäßig Ausrüstung und Waffen in der Welt findet.
Ja, also ich bin nicht der Loot-Typ. Also Borderlands ist so die Grenze. Also ist jetzt auch die Handsome Collection rausgekommen, deswegen komme ich drauf, habe ich jetzt wieder ein bisschen gespielt. Das mag ich, das finde ich okay, also es macht schon Spaß. Aber ich brauch's nicht. Also Diablo zum Beispiel ist für mich ein Spiel, das hat auf mich nicht so einen großen Reiz aus. Für viele
ist anstrengend, ne?
Genau,
das
also ich finde
Loot aus
genau. Kübeln. Also ich finde Borderlands so eine Grenze finde ich okay, weil da hast du der Effekt von deinem Loot ist ja im Prinzip sofort spürbar, also Munition und Waffen und du findest sofort eine neue Waffe und du kannst die sofort ausprobieren und so und so Loot-Klamotten. Das habe ich jetzt bei Resident Evil Revelations 2 festgestellt, die du so einsammelst und dann erst draußen analysieren musst und musst ewig warten, bis du den Kram mal einsetzen kannst und dann weißt du auch gar nicht, ob es irgendwie nützbar ist. Es ist so ein bisschen öde. Also ich finde es öde. Und Diablo hat ja tatsächlich keinen anderen, nicht so einen großen Reiz ansonsten, außer Koop und Loot und wirkt bei mir nicht. Und deswegen habe ich es jetzt bei Bloodborne nicht vermisst. Also vor allen Dingen, weil Bloodborne ja auch als Erlebnis deutlich besser funktioniert als Diablo.
Ja, also, ich glaube, Kuro meinte speziell vermissen im Vergleich zu den anderen Souls-Spielen, weil da gab es ja deutlich mehr Loot. Und das finde ich echt eine interessante Frage, weil ich habe gerade jetzt mal nachgedacht und es ist viel entschlackter, es gibt viel weniger Waffen. Und im ersten Moment würde ich sagen, ja, ist doch schade, warum gibt es denn weniger? Aber andererseits, es gibt viel mehr Waffenvariationen durch diesen Umschaltmodus. Und was nützen mir, wenn ich jetzt 5 Waffen im Spielverlauf mehr finde, in der letzten Spielstunde, was nützt mir das, wenn ich davon eh nur die eine benutze und die zufrieden mit der bin und genug taktische Möglichkeiten und Variationen, wenn die das hat, dann ist es doch völlig egal. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, nö, ich vermisse es nicht, obwohl ich großer Fan der Souls-Spiele bin.
Also ich hatte auch tatsächlich am Anfang so die Befürchtung, so, okay, dann habe ich auch seltener diese freudigen Glücksmomente, wenn ich irgendwie was Geiles gefunden habe. Aber die Momente gibt es. Also nicht, dass man uns jetzt irgendwie falsch versteht. Man findet immer noch Waffen in der Welt oder beziehungsweise eher Abzeichen, die dafür sorgen, dass man beim Boten im Traum des Jägers neue Waffen kriegt. Aber man findet auch Trachten. Also es gibt ja keine Ritterrüstungen mehr oder so, es sind ja jetzt Trachten. Da findet man auch genügend. Und ich hatte auch am Anfang so die Befürchtung, so, oh, dann finde ich zu wenig und dann habe ich dann spiele ich irgendwie 20 Stunden mit der gleichen Waffe. Aber das finde ich eigentlich jetzt mittlerweile wieder gut, weil du dich viel mehr mit dem Ding, was du in der rechten Hand hältst, auseinandersetzt, aber trotzdem noch genügend Variation hast, weil du Blutedelsteine findest, mit denen du ja die Attribute deiner Waffe nochmal komplett verändern kannst. Dann hast du halt eine Axt, die macht auf einmal Feuerschaden oder Blitzschaden oder Giftschaden. Oder gibt dir noch ganz andere Attribute? Mich stört das auch nicht.
Nee, mich auch nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man sich reduziert hat. Und wie du sagst, man konzentriert sich dann eben auf die Sachen viel stärker. Ich finde, das macht das Spiel aber auch übersichtlicher. Jetzt habe ich gerade noch mal über das Borderlands-Beispiel nachgedacht. Und da weiß ich halt irgendwann gar nicht mehr, was ich da einsammeln soll. Ich sehe da nur noch irgendwie grüne Zahlen und denke, okay, pack's jetzt ein. Und da entsteht ja auch eine gewisse Beliebigkeit irgendwie, je mehr man einsammeln kann. Und bei Diablo ging es mir definitiv so, dass ich irgendwie nach einer Zeit dachte, Kisten, scheiß auf die Kisten. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen rumbrotzen hier. Und dann habe ich relativ schnell das Interesse verloren. Und im Vergleich zu den anderen Souls-Titeln, ja, ich fand es da eigentlich ganz okay. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da fand ich irgendwie auch mit diesem ganzen Ritter-Setting fand ich es irgendwie plausibler, da noch so viel einzusammeln, weil man es so von anderen Rollenspielen so kennt irgendwie. Wenn du Ritter bist und eine Rüstung und irgendwie eine Kiste findest, dann musst du den Scheiß auch einsammeln. Aber ich habe das gar nicht hinterfragt. So.
Es hat ja schon fast eine gesellschaftskritische Note, weil da ja einfach dieses Wegwerfprinzip wegfällt. Ne? Mhm. Ich meine, wie oft hatte man das irgendwie, oder hatte ich das auch in Dark Souls, dann habe ich eine neue Waffe gefunden. Oh geil, die Statistiken sind besser. und habe das andere, das Beil, das ich sonst irgendwie vorher super lang benutzt habe, nicht mehr mit dem Arsch angeschaut.
Und jetzt dann ist konnte es halt aber so, sein. Oh, Entschuldigung.
Jetzt ist es aber so, du hast halt, ich habe jetzt die Axt, die ich von Anfang an hatte, und die benutze ich immer noch. Und finde aber dann Edelsteine und dann schaue ich mir an, okay, was mache ich jetzt mit meiner Axt? Und da entsteht schon so eine kleine Freundschaft. Mhm.
Genau, und es kann ja auch sein, dass die Waffe, die am Anfang schwächer erscheint, wenn du sie upgradest, auf einmal in einem Zwischenschritt viel besser ist als die Waffe, die du vorher bevorzugt hast. Das heißt, du musst ausprobieren. Das gab es zumindest bei Dark Souls, so dass du wirklich, die Standard-Stats waren nicht so gut, aber wenn du es upgradest, wow, dann wird das Ding auf einmal richtig interessant. Und bei Bloodborne ist es teilweise auch so. Also du musst wirklich so ein bisschen ausprobieren und wirklich rausfinden. Und das ist, wie gesagt, auch ein ganz großer Reiz.
Absolut. Man baut eine etwas andere Beziehung zu seinen Waffen auf, so absurd das jetzt auch klingt. Aber man lernt die halt viel besser kennen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Spiel, bei diesem Survival-Horror-Prinzip ja auch deutlich wichtiger, dass man auch so ein Gefühl für die Werkzeuge bekommt, die man da so zur Verfügung hat irgendwie. Und insofern finde ich die Reduktion ganz gut. Also ich sehe ich auch wieder als Parallele zu Survival-Horror, weil irgendwie Action-Spielen kannst du halt manchmal nicht geizen mit Waffen, Gerät und so und musst den Spieler unterhalten mit dem ganzen Kram. Und hier ist das halt eben so, lieber weniger, aber dafür mit unterschiedlichen Effekt. Und das ja, also das mit den Waffen aufrüsten, das ist ja auch nochmal so eine Komponente, die richtig geil ist. Also dass man dann, also du spielst stundenlang mit einer bestimmten Waffe und dann rüstest du die auf und merkst plötzlich was daraus, dass sich das von den Stats und von der, so wie sich das anfühlt, von der Auswirkung so radikal verändert. Also es ist ja, und da auch wieder Borderlands. Borderlands ist so ein Wert. Und aber ich habe da immer so das Gefühl, schieß ich in den Gegner auf den Kopf und es ist immer erstmal der Kopftreffer. Und der funktioniert. Und eigentlich ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt irgendwie 100 oder vielleicht 200 Schaden sind. So rein vom reinen Gefühl. Und bei Bloodborne fühlt sich aber auch jede Veränderung in deinen Waffenskills auch wirklich wie eine Veränderung an. Also das hat einfach so große Auswirkungen, dass du diesen Effekt auch direkt spürst. Und das ist, glaube ich, etwas, da können wir auch so langsam so das Allgemeine zusammenfassen. Es ist einfach ein sehr befriedigendes Spielerlebnis dann auch, ne? Du packst da rein, du investierst Zeit, du beschäftigst dich mit der Welt und das belohnen die Game Designer dann auch. Das heißt, du bekommst all die Mühe bekommst du dann auch wieder zurück. Das Spiel bestraft dich dann nicht dafür, dass du dich damit beschäftigst, indem du dann plötzlich irgendwie Schwachstellen aufdeckst, sondern im Gegenteil. Das ist einfach alles so gut vergraben und versteckt. Wenn du es rausgräbst und für dich selber entdeckst, dann ist diese Befriedigung auch wieder da. Und das sind nicht nur bloß die Gegner, die man dann besiegt. Es ist nicht nur, okay, ich habe diesen dicken Brocken da erledigt, sondern es sind halt auch die vielen kleinen Geheimnisse und das irgendwie diese kleinen Tricks und Kniffe. Und das gibt dir das Spiel halt immer jederzeit zurück. Und deswegen fühlt sich das so als Spielerlebnis einfach total vollwertig an. Vollwertig und ehrlich.
Mir wäre es also wirklich wichtig, dass nicht nur Leute, die jetzt die Souls-Spiele schon gespielt haben, mit Bloodborne viel Spaß haben, sondern auch Leute, die noch nie ein From-Software-Spiel gespielt haben, dass sie sagen, ich probiere es jetzt mal aus, weil es ist ja eigentlich eine neue IP, eine neue Marke und das lädt einfach dazu ein, neu einzusteigen. Und wie gesagt, einige Sachen sind einsteigerfreundlicher als in den Souls-Spielen, aber es ist immer noch genauso anspruchsvoll und hat den gleichen Zauber wie die anderen Teile. Und von daher, es ist für mich einfach ein Kaufgrund für die PS4, ganz klar. Es ist für mich der erste PS4-Exklusivtitel, der sich wirklich hundertprozentig ohne Wenn und Aber rechtfertigt dafür, die Konsole zu kaufen.
Ja, ich wollte also, Entschuldigung.
Mein Kollege David aus der Redaktion hat auch genau das gemacht, dass ich jetzt für Bloodborne eine PS4 geholt.
Und das ist ein Nintendo-Fanboy. Und ja, wenn der das macht, das muss was heißen.
Und ich freue das vor allen Dingen für From Software. Also die sind jetzt mit den Souls-Spielen auch im westlichen Raum sehr bekannt geworden, aber die haben schon seit PlayStation 1-Zeiten ziemlich interessante, andersartige Titel gemacht. Also Sachen wie Armor Core kennt man hier halt auch irgendwie, aber wir haben vorhin Kingsfield genannt oder so Sachen wie Evergrace oder Echo Knight. Shadow Tower war zum Beispiel sehr geil für PS2, aber viele Leute, hier war das halt eher so ein Nischendasein. So. Mich freut total, dass die jetzt mit diesem Titel so einen Nerv getroffen haben und auch diese Anerkennung bekommen.
Und trotzdem nicht scheiße werden, das ist ja oft so. Bei Bands zum Beispiel, wenn du sagst so, wenn du so hipstermäßig sagst so, ja, ich fand die Band ja schon geil, bevor sie so Kommerz wurde und so. Jetzt ist From Software Kommerz, aber sie sind immer noch geil. Das haben sie jetzt mit Dark Souls 2 bewiesen, das haben sie mit Bloodborne jetzt bewiesen. Und was habe ich mich nach Demon's Souls auf Dark Souls gefreut? Und ich war nicht enttäuscht, im Gegenteil. Hm. Fantastisch. Ich könnte jetzt nicht mal unbedingt sagen, was mir jetzt am besten gefällt. Die sind alle sehr, sehr gut für sich selbst.
Also, ja, das stimmt, aber ich muss sagen, Bloodborne ist tatsächlich mein Lieblingsspiel aus der Reihe.
Echt? Das kannst du so genau sagen?
Ja, also das hat mich einfach komplett geflasht jetzt. Vielleicht hat es mich ein bisschen unvorbereitet getroffen, weil ich halt am Anfang sehr skeptisch war und dachte mir so, kann das wirklich was werden? Und Schusswaffen, ist das jetzt wirklich smart? Dann habe ich es halt jetzt gespielt und das hat mich halt einfach komplett weggefegt.
Gebamst.
Ja, gebamst hat es.
Ja, mich freut's halt, dass sie sich so treu bleiben From Software irgendwie. Also ich hab die selber persönlich kennengelernt über die Nebula-Reihe, das war so eine Horrorreihe und die war schon ziemlich nischig. Also nicht nischig in dem Sinne von schlecht designt. Im Gegenteil, es war fantastisch designt vom Game Design, nur einfach so am Mainstream irgendwie vorbei. Und Demon's Souls, wenn ihr euch ein bisschen erinnert, das allererste aus der Reihe so, das war ja auch mehr so der Import-Tipp irgendwie, ne? Ja. Also es kam ja zuerst in Japan raus, es hatte keine Sprachbarriere, keine große. Und konnte es halt auch so spielen, weil sich das ja sehr direkt und so gesteuert hat, die ganzen Attribute hatte, die wir so dran lieben. Und dann ging das halt durch die Welt und dann durch die Foren so, hey, dieses neue Spiel von From Software, das müsst ihr euch holen irgendwie. Und finde ich schon sehr geil. Also es freut mich total.
Gerade für 5 Euro im PlayStation Plus Store. Also 4,99 für PS3 Pflicht.
Guter Tipp auf jeden Fall.
Ich hoffe, die Server sind noch online.
Sind sie.
Gut, dann gibt's keinen vorbei. Wenn man das noch nicht gespielt hat.
Was mir jetzt gerade einfällt, die haben doch auch Otogi gemacht, ne? Für die Xbox. From Software.
Ja.
Keine Ahnung.
Das war auch total gut. Das wäre jetzt wieder so ein kleiner Geheimtipp.
Und sie haben immerhin 3D.GameHeroes
vertrieben. Ja.
In Japan.
So geil, dieses Spiel. Oh, das ist aber ein eigenes Thema. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Also ein guter Laden irgendwie. Also wirklich. Tolle Entwicklerfirma. Freut mich total, dass sie jetzt diesen Durchbruch im Prinzip damit gekriegt haben irgendwie. Und ebnet ja den Weg für weitere innovative Titel. Ich bin mal gespannt, was sie nach Bloodborne machen. Hoffentlich.
Bloodborne DLC. Ich will mehr.
Ja,
tut mir leid. Aber die kriegen auch einfach all mein Geld für Bloodborne.
Auf jeden Fall. Und die DLC für Dark Souls und die war noch überhaupt nie schlecht. Ja. Die war noch immer top. Von daher spricht auch gar nichts dagegen. Die ganzen DLC-Nörgler, die sollen mal die Klappe halten, wir wollen mehr davon. Von
Zeug. Aber jetzt kommt ja erstmal die Neuauflage von dem zweiten, ne? Oder?
Ja. Genau, die Scholar of the Sin.
Ja, also dieser Cast erscheint jetzt am Montag, den 30. 30.3. Und ich glaube, das Sin-Dings kommt am 2.4. kann das sein? Genau. Also jetzt zwei Tage danach. Auf jeden Fall ein Tipp. Auf jeden Fall
ich hab's schon gespielt. Zieht euch warm an. Also egal wer gesagt hat, Dark Souls 2 wäre zu leicht, vielen Dank, du Arschloch, das haben wir nun davon. Unfassbar.
Die Gegner haben jetzt andere Positionen, wo sie stehen, ne?
Wenn es nur das wäre. Heides Flammenturm. Sind Heideritter 5 Stück, die aufstehen, wenn du den
Boss besiegt
hast. Und dann ist da noch ein Drache vor der Kathedrale zu den blauen Wächtern. Was zum Teufel.
Oh, geil, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, ey.
Kuro, wir machen nochmal den uralten Drachen, ne?
Ja.
Das war doch so spaßig immer.
Ja. Spaßig. Sehr cool. Ja, wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden über Bloodborne. Also auf
es Disney. Gibt so viel, was wir nicht mal angefangen haben zu besprechen. Aber es gibt halt auch so viel, was man nicht besprechen sollte.
Mhm. Das lebt davon, das, wie gesagt, selber zu entdecken. Also deswegen da jetzt jedes einzelne Detail zu besprechen, das würde auch, also nicht nur den Rahmen dieses Podcasts sprengen, sondern auch Teil der Spielerfahrung nehmen. Also das lebt halt wirklich davon, dass man es auch selber erfährt und selber Sachen rausfindet irgendwo. Das kostet natürlich auch Zeit, also es ist ein zeitintensives Spiel. Das hat man jetzt nicht mal eben so an einem Abend wie die Order durchgespielt und vergisst es dann nach 5 Minuten wieder, sondern es ist wirklich... Ich will
nicht über die Order reden.
Nein.
Das Ende ist so frech.
Darüber reden wir jetzt nicht, auch nicht. Da hatten wir ja schon anderen Kass. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Also wenn man offen für solches Spielprinzip ist, dann würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, da zumindest mal reinzugucken. Also von uns allen ganz dicke 120%
mindestens.
Mindestens. Dafür müssten wir eigentlich neue Wertungen machen.
2 Milliarden Prozent.
2 Milliarden Prozent. 120% hoch 2. Irgendwie so. Gut, dann sprechen wir wahrscheinlich demnächst wieder über den nächsten Soul-Titel.
Oder wir können auch gerne nochmal einen Podcast über Bloodborne machen, in der Woche.
Oder über irgendwelche neuen Dinge. Genau, über irgendwelche neue Sachen. Oder wenn ähnliche Spiele rauskommen wie Lords of the Fallen 2 oder sowas, dann werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden.
Wir machen einen Spoilercast.
Der geht dann 3 Stunden. Ja. Ich mache das Mikro einfach, ich drücke einfach auf Aufnahme und gehe dann. Und ihr beide unterhaltet euch dann. Und dann komme ich wieder und frage dann, no, und alles gesagt, ja. Sehr gut, dann wünsche ich. Genau, das ist jetzt Anfang der Woche, deswegen wünsche ich nicht nur euch, sondern auch den Zuhörern einen guten Wochenstart. Ach stimmt, das ist ja ein Tag vor dem 1. April. Habt ihr einen April-Gag vorbereitet?
Ja, ich habe Urlaub. Das ist mein April-Gag an meiner Redaktion, dass ich da bin.
Du kommst dann an dem Tag irgendwie einfach rein und sagst, hallo.
Nee, erst recht nicht.
Dann einfach zu Hause. Jetzt kommen ja ziemlich viele Feiertage im April. Das ist ja für viele Leute dann relativ entspannt. Das merkt man als Freiberufler nicht, aber insofern wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen guten Start in den April.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.